Die neuen Zulassungszahlen sind draußen und bringen einige Überraschungen für den deutschen Markt mit. Nicht alle Hersteller sind gleichermaßen glücklich, mit den Zulassungen schon, mit dem Drumherum, aber nicht unbedingt. Michel hat da mehr Details in einem vertraulichen Gespräch erfahren, die er natürlich mit uns allen hier am Stammtisch teilt. Außerdem haben wir endlich mal wieder ein neues Kapitel Gasgeflüster History. Wir gehen 36 Jahre zurück zu einem ganz besonderen Wochenende mit einigen traurigen Parallelen zur Gegenwart. Aber auf jeden Fall viel Spannung. Hört rein. Viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Und damit herzlich willkommen am einzig wahren akustischen Biker-Stammtisch und wieder zugeschaltet Michel. Und er möchte nicht, dass ich ihn äußerlich kommentiere, auch wenn er natürlich wieder jugendlich schick in die Kamera lächelt. Aber er lässt mir gar keine andere Wahl, denn er hat schon wieder das gemacht, was eigentlich nur Tweenies oder Teenies sogar machen. Er war auf einem Icky Mel-Konzert in Darmstadt. Wer jetzt, wie ich, erstmal denkt, wer ist das überhaupt? Ja, wir sind halt alle ein bisschen älter geworden. Nicht so Michel, er ist bei dem Rapstar, Popstar, wie auch immer, der jungen Leute auf dem Konzert gewesen und schafft es trotzdem, ganz unverkatert, wobei das ja kein Wunder ist, ja alkoholfrei, hier am Podcast zu sein. Und wir haben heute eine pickepackevolle Agenda, begrüßt wird er gleich, aber wir haben mal wieder ein Gasgeflüster-History der ganz besonderen Folge am Ende der Sendung, aber auch Updates aus der Szene. Wir haben ein paar Informationen zu der anstehenden Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt und noch vieles mehr. Und damit wir direkt reinstarten, begrüße ich dich jetzt ganz offiziell, Michel. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen.
Ja, ihr habt es gerade gemerkt, Jan ist on fire, Mr. Dolce Vita, ich glaube, ich kann ihn sogar Captain Dolce Vita nennen. Ständig, wenn ich irgendwie was von ihm höre, sehe oder mitbekomme, ist er breit grinsend mit einem Bier im Anschlag irgendwo in der Sundowner-Atmosphäre am Strand, auf einer Terrasse, auf dem, die italienische Variante von diesen Innenhöfen? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Völlig Wurst, egal. Auf jeden Fall, Piazza? Er lässt sich die Sonne, Piazza, ja, aber das ist ja erst so der Platz. Es gibt irgendwie so für diese Innen, also im Haus, in diesen Innenhöfe, fällt mir gerade nicht ein. Ist auch Wurst. Auf jeden Fall lässt sich Jan die Sonne auf den Pelz scheinen und das Leben genießen. Also, bestes Leben in Bella Italia. Was ich aber in der letzten Zeit nicht gesehen habe, sind Motorräder. Und ich habe nur noch in Erinnerung, dass diese Sache mit diesem Motorradbieten in Italien gar nicht so einfach gewesen ist. Also Jan muss mir hier auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was davon erzählen, wie sein Leben in Italien eigentlich abläuft. Und inzwischen haben wir ja hier in Deutschland auch fast italienische Verhältnisse. Ich sitze hier bei mir im Büro, Rolle ist unten, draußen knackt die Sonne. Ich glaube, es sind irgendwie 30 Grad draußen. Ich muss jetzt auch direkt meine Metzler-Cap absetzen, weil sonst gehe ich hier einfach kaputt. Ich gehe kaputt. Also, erzähl aber ganz kurz, wie geht es dir im Motorradland Italien? Wie waren die letzten Wochen?
Im Motorradland Italien wurde ich dann doch noch final angesprochen auf mein Il Dottore Valentino Rossi Trikot, und zwar in Häufigkeit, die es in Neapel bis dato nicht gab. An der Amalfiküste war ich ja zwischendurch und ja, dort hatte ich ja eigentlich den großen Plan gehabt, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Turns out hat nicht funktioniert, weil ich hatte dann kein Motorrad erhalten, habe dann einen Roller gemietet und am Tag der angeplanten Rollermietung hat es geregnet und der Rollerverleih hat gesagt, no, er gibt die bei Regen nicht raus, viel zu gefährlich, der Asphalt einfach super rutschig. Ich meine, ich muss sagen, war auch nicht so traurig drum, weil nicht, dass ich mir das jetzt nicht zugetraut hätte, aber bei Regen Rollerfahren nicht so geil, dazu ab, wenig überraschend für alle, die sich damit mal beschäftigt haben, die Amalfiküste. Fahrt da nicht hin. Oder wenn, dann halt komplett in der Nebensaison. Es war einfach komplett krank, was da los war. Wunderschöne Straßen. Ab abends 19, 20 Uhr, wenn die Touri-Master noch weg waren, konnte man vielleicht auch mal länger als 300 Meter am Stück potenziell Gas geben. Während des Tagesverlaufs einfach horrend voll. Ein paar schöne Ducatis dann trotzdem gesehen. Aber es hat sich auch hier das Bild bestätigt, das ich zuvor in Neapel hatte. Nämlich, dass die klassischen Motorräder, so nenne ich es jetzt mal mittlerweile, oder die europäischen Motorräder, so kann man glaube ich besser sagen, zunehmend ins Hintertreffen geraten und Wahnsinn, was ich da an Vogue, was ich an CF Moto gesehen habe, was dort rumfuhr, fand ich wirklich überraschend. Und auch aus aller Herren Länder, also viele Italiener, aber tatsächlich auch aus Skandinavien jetzt schon zwei Leute gesehen, die mit einer CF Moto dort runtergefahren sind. Also da ist einiges in Bewegung bei allen Neuerungen, die du ja auch dieses Jahr schon hier im Podcast präsentiert hast. Kommt da was, was man, glaube ich, gar nicht so auf dem Radar hatte?
Ja, und man muss hinterher schicken, dass, wie von mir gerade angedeutet, hier in Deutschland ja inzwischen auch italienische Verhältnisse vorherrschen. Und das ist nicht nur wettertechnisch so, sondern dein Lieblingsmedium, Motorrad Online, hat wieder getitelt, diesmal hinter der Paywall. Die Zahlen gehen bergauf, die Situation für die Motorradindustrie und Branche verbessert sich und wir haben deutlichen Zuwachs beim Thema Motorradneuzulassungen. Und die Gemarke, die du gerade genannt hast, spielt da inzwischen auch eine wirklich nicht zu verachtende Rolle. Aber erstmal grundsätzlich zum Einstieg ins Jahr 2026, denn wir haben ein kräftiges Zuwachs von über 26% in den ersten 4 Monaten, also Januar bis April im Vergleich zum Vorjahr. Und wir haben natürlich die Größen des Marktes, BMW dick dabei mit der BMW R1300 GS auf Platz 2. Auch Kawasaki mit der Z900 bzw. Z900 SE. Dieses Modell, darüber hatten wir ja vor kurzem erst gesprochen, dass es einfach ein unglaublicher Kassenschlager ist. Also was Kawasaki da an den Start gerollt hat und das ja inzwischen schon vor, boah, keine Ahnung, 9 oder 10 Jahren mit der Erstauflage, ist wirklich der Hammer und verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Aber, und jetzt komme ich eben zur von dir genannten Marke, CF Moto hat sich auch in Deutschland in die Top 10 gesneakt und rangiert jetzt aktuell Zulassungszahlen 2026 bis dato auf Rang 7 und damit sogar vor, und jetzt halte ich fest, Ducati, der italienischen Marke schlechthin, und ist damit auch in Deutschland ganz, ganz oben angekommen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass man von Vogue da noch nichts in den Top 10 sieht. Die sind aber zumindest auch in den Top 20 inzwischen zu finden. Über alle Modelle hinweg. Aktuell Platz 13. Und was ich auch sehr beachtlich finde, gerade bei CF Moto, es sind eben eher die kleineren Modelle, die hier eine gewichtige Rolle spielen und quasi Marktanteile sichern. Denn CF Moto, jetzt muss ich hier schauen, dass ich hier das Modell nicht falsch erzähle. Wo sind wir denn hier? Bam, 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 bam. Die genau, 450 MT ist das Topmodell mit 7,4% Marktanteil und zwar als A2 Enduro. Also wir sind in diesem kleinen Hubraumsegment und auch der Supersportler 675 SRR hat einen relevanten Anteil und ist inzwischen auf Platz 17 der Top 20 angekommen. Also CF Moto hier stark im Kommen und ich muss dazu sagen, ich wundere mich fast ein bisschen, dass es eben nicht schon die gerade angekündigte oder beziehungsweise auf den Markt gekommene, muss ich sagen, 1000 MTX, die neue große Reiseenduro von CF Moto, in den Markt geschafft hat. Hat aber vielleicht ein bisschen was mit der Verfügbarkeit zu tun. Dazu habe ich aber gleich noch eine Geschichte. Und jetzt aber, weil ich ja gerade das kleine Modell angesprochen habe, ne, und du die Skandinavier angesprochen hast, hast du auf dem Schirm, mit welchen Modellen, also gerade CF Moto da in dem Bereich in Italien da hauptsächlich unterwegs sind? Sind das auch diese kleinen Kaliber, will ich jetzt mal sagen? Oder dann doch eher hier unsere 800 MTX, mit der wir ja auch nach Bosnien gefahren sind, die wir da
exakt, es
sehen?
War die, es war die 800er in diesem Babyblau, nenne ich es jetzt mal, leichten Blau. Mhm. Ich weiß nicht, welche Ausführung genau. Ich habe die nur vorbeifahren sehen, dachte so, ah, Ulla. Und dann irgendwie Skandinavien, ich glaube Dänemark oder so, also auch schon eine ganz schöne Reise. Aber funktioniert ja auch ganz gut, wie unser letztjähriger Bosnien-Trip gezeigt hat für so eine lange Distanz. Überraschend eigentlich gar nicht so sehr, weil wir ja schon im letzten Jahr mitbekommen haben, dass die chinesischen Bikes gerade auch in, ich meine, Spanien und Italien schon dort in der Zulassungsstatistik aufgetaucht sind. Was mich aber erstmal beruhigt, ist ja, dass der Motorradmarkt jetzt wieder ein bisschen angezogen hat, nach dem, ich möchte es solchen Jahr nennen, letztes Jahr, wo ja viele Motorradhersteller und HändlerInnen echt so ein bisschen gedacht haben, ei, da geht uns jetzt allmählich der Stift, ist es ja schön zu hören, dass da jetzt wieder ein bisschen Bewegung drin ist, das Hobby also weiterlebt und das freut dann natürlich alle Beteiligten drumherum.
Jo, ist so. Und gerade der Verweis auf Süd- Europa und Spanien, ich habe es gerade noch mal parallel geschaut, in Spanien ist es tatsächlich so, dass Roche mit der DS900X die GS abgelöst hat. Auch der Grund, warum ich mich gewundert habe, warum sie hier in Deutschland noch nicht so stark sind, sondern hier CF Moto die Nase vorn hat und Roche eigentlich nur in den Top 10, zwar in den höheren Top 10, Platz 13 rangiert, aber es eben noch nicht so weit nach vorne geschafft hat. Liegt vielleicht ein bisschen an der Verfügbarkeit und auch vielleicht an dem Händlernetz, aber da kommt mit Sicherheit noch mehr. Und ich muss aber an der Stelle vermerken, dass ich jetzt nicht explizit zu einem der günstigen Motorradhersteller eine spannende Geschichte in diese Folge mitgebracht habe. Eigentlich auch so ein bisschen ein Aufregerthema. Das hat sich auch in Reaktion auf unser Bosnien-Video oder beziehungsweise explizit mit einem Kommentar so ein bisschen herauskristallisiert, weil ich da eine spezielle Nomenklatur ja verwendet habe. Und dass das näher dran war, als wir uns damals gedacht haben, das wurde mir jetzt eben von einem Händler bestätigt oder beziehungsweise so fast ein bisschen das Leid geklagt. Erzählen wir aber gleich drüber. Bevor wir dahin kommen, würde ich sagen, gutes Wetter und vor allen Dingen CF Moto bringt mich zum anstehenden Event, was mich schon in den letzten Tagen etwas nervös gemacht hat. Ich bin ja heiß in den Vorbereitungen, Jan, du natürlich auch. Du ja vielleicht noch ein bisschen entspannter als ich, weil es ist für dich noch gefühlt in einem anderen Land. Du bist noch im Urlaubsmodus, aber erstmal die Frage, wie geht's dir denn damit? Denn wir haben ja nur noch anderthalb Wochen bis zur 5. Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt im Sauerland, Winterberg Hotel, Resort, Winterberg oder Winterberg Resort, ne, sind wir ja da. 70 Leute werden uns da beglücken. Also ich habe da so ein bisschen den Fragfall, weil einfach auch noch so viel zu organisieren ist, damit das für alle eine coole Veranstaltung wird. Aber jetzt erzähl, wie geht's dir denn damit in Bella Italia? Trinkst du deshalb so viel, weil du halt einfach so nervös bist, um das flaue Gefühl im Magen so ein bisschen wegzubekommen?
Also mir geht brutal der Stift. Muss ich ehrlich sagen, weil wir haben ja, dieses Jahr wurden wir überrannt mit Leuten, die da Bock drauf haben. Ich glaube, wir haben im November gesagt, so hey, wir machen die Ausfahrt, wir haben den Termin festgelegt, haben das Partnerhotel, Hotel Winterberg Resort, schaut gerne mal vorbei, die haben Winterprogramm, die haben Sommerprogramm für Motorradfahrende, Garagen und so weiter, wo du es einstellen kannst, Spa-Bereich, all das. Für uns machen sie Samstagabend ein schönes Barbecue und so weiter. Das ist schon mal cool, weil das nimmt einem so ein bisschen die Last raus, aber es haben jetzt mir halt auch schon ganz viele geschrieben, so ey, sie freuen sich brutal, in der Gasgeflüster-Exclusive-Gruppe geht's ab, sie haben richtig Bock, einfach nett zusammen Motorrad fahren, bla 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 und so. Und es ist dann doch so. Ich habe heute vor der Aufnahme noch telefoniert, weil krieg erstmal für 70 Leute einen Mittagsspot, wo du irgendwie einkehren kannst. Also super nervös. Und jetzt sind, wie gesagt, 10 Tage davor. Ich habe bestimmt 5 angeschrieben, die überhaupt so in Frage kamen von der Größe her. Dann haben wir 2 abgesagt, der dritte wiederum, haben dann Teile aus der Community, die mit dabei sind, gesagt so, ja, das ist schon ein cooler Spot, aber dorthin zu kommen, da fährst du irgendwie um See rum, wo erstmal, ich glaube, auf 70 Kilometer Tempo 50 oder so ist, das macht keinen Bock, da brauchst du Ewigkeiten hin. Jetzt haben wir einen am Möhnsee, das wird auch, glaube ich, echt cool, die haben das jetzt bestätigt, wir kriegen dann Menü, bliblablub, all sowas drum und dran, aber das ist schon ziemlich aufregend, also es gibt noch einiges zu machen. Wir haben ja einige, die sich auch bereit erklärt haben, als Tourguide mit dabei zu sein. Mit denen werden wir die Woche auch nochmal telefonieren, die Route finalisieren und abstimmen. Danke nochmal an alle, die da mithelfen. Und ich glaube, die Anspannung wird auch bleiben, bis dann halt wirklich das Visier runtergeht und ich und der Gruppe, mit der ich dann unterwegs sein werde, die ersten Meter rolle. Ich glaube, dann kommt so der Moment, wo ich sage so, oh, einmal durchatmen. Aber wir können uns ja auch glücklich schätzen, weil auch dieses Jahr haben wir einfach wieder saucoole Partner dabei. Dazu gleich nochmal mehr. Wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe jetzt irgendwie auch noch Bock und Wetter und so weiter. Ja, es gibt auch immer nochmal welche, die irgendwie absagen. Wir freuen uns natürlich, euch alle dann zu sehen. Wenn ihr wirklich mitfahren wollt, dann schreibt uns vorher aber bitte nochmal, damit wir so ein bisschen Überblick über die Kapazitäten haben. Ihr könnt euch sicherlich auch noch bei dem Hotel Winterberg Resort melden, dort einfach einbuchen. Ansonsten aber gerne einfach eine Mail an info@gasgeflüster.de oder auf Instagram und einmal mit uns abchecken, wie denn die Lage da so aussieht. Abends Feierabendbierchen, auch wenn es alkoholfrei ist, für einen Michel werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Aber das ist so der Status quo. Es ist einfach doch einiges zu organisieren, auch aus Italien heraus, lieber Michel.
Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass da auf jeden Fall schon mal für Unterkunft und das leibliche Wohl gesorgt ist. Und der Aufhänger für diesen Einstieg war jetzt ja CF Moto. Und da kommen wir quasi auch zur Organisation des Drumherum. Du hast ja quasi schon angesprochen, dass wir dieses Jahr wirklich wieder spannende und auch teilweise langjährige Partner mit dabei haben, neu dabei, und das hat sich inzwischen ja auch schon so als gute Tradition etabliert, ist ein Motorradhersteller, der im Rahmen der Veranstaltung die Möglichkeit bieten wird, Testmotorräder zu fahren. Und ihr denkt euch, Ihr denkt es euch jetzt wahrscheinlich natürlich schon, es handelt sich um CF Moto. Die werden uns mit einer Reise-Enduro, der gerade genannten 800 MTX und der brandneuen 800 NK, dem neuen Naked Bike, beglücken, seit 2026 jetzt auf dem Markt. Kann dort im Rahmen der Veranstaltung Probe gefahren werden und das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir im Vorfeld jetzt mit organisieren. Da habe ich jetzt heute auch noch rumtelefoniert, damit die Motorräder auch rechtzeitig da sind. Die kommen auch noch aus unterschiedlicher Richtung. Und wir haben natürlich nicht nur die Möglichkeit, Mopeds dort Probe zu fahren, sondern wir werden natürlich auch wieder ein kleines Special für alle Teilnehmenden haben. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, nicht jeder will unbedingt ein Nakedbike oder ein Reise-Enduro fahren. Jeder freut sich aber natürlich über Gewinne und wir hatten ja in dem letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren mit Metzler einen Partner, der für diejenigen mit der, ich sag mal, höchsten Anreiseentfernung, größten Anreiseentfernung und auch der höchsten Tankrechnung einen Satz Reifen spendiert hat. Und dieses Jahr machen wir das ein bisschen anders. Einfach um da alle mitzunehmen, haben wir uns eine spezielle Verlosungsaktion überlegt, an der alle teilnehmen können, die nach Winterberg kommen, dort auch die Möglichkeit haben, mehrere Tickets zu ziehen, um an der Aktion teilzunehmen und damit auch noch was richtig, richtig Gutes zu tun. Alles, was in dem Rahmen passiert, wird an Mersi gehen. Also ihr hört schon, es gibt da die Möglichkeit, Lose zu kaufen und dort dann eben an der Verlosung des Hauptpreises eben wieder eines Satzes Metzlerreifen teilzunehmen. Und was Jan noch nicht weiß, ich habe mir aber tatsächlich noch zwei, drei weitere Preise mit dazu überlegt, damit nicht nur ein Hauptpreis verlost wird, sondern auch noch mehr Leute daran teilhaben können. Also da wird auf jeden Fall zum Barbecue von uns noch ein Spezialmenü quasi serviert. Am Samstagabend freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und wir haben natürlich nicht nur Metzler wieder mit als Partner dabei, sondern, Jan, wir hatten die Tage drüber gesprochen, auch wenn es ums Thema Motorradpflege geht, haben wir einen langjährigen Partner wieder mit an Bord.
Dr. Wack, wir kennen ihn, mein absolutes Lieblingsprodukt, wenn es um Motorradreinigung geht. Also Motorradpflege und so weiter. Dr. Wack wird auch für die Teilnehmenden da wahrscheinlich wieder eine Kleinigkeit springen lassen. Super cool, dass wir das so haben. Die S100-Produkte kennt ihr alle. Du bist jetzt einfach so über unsere Tombola hinweggegangen. Mersi, wer die Folge nicht gehört hat, der Verein oder die Initiative, die sich für mehr Sicherheit bei Motorradfahrenden oder für Motorradfahrende einsetzt, in Form von Unterfahrschutz. Wer also nicht dabei ist und trotzdem was Gutes tun will, kann mal auch auf die Website von denen gehen. Mersi, so wie, also mehr wie viel, SI, dann für Sicherheit, dann kennt ihr das alle. Also wenn ihr irgendwo rumfahrt und ihr seht wirklich diesen gut ausgebauten Unterfahrschutz zum Schutz von verunfallten Motorradfahrenden, da gehen dann die Erlöse sozusagen hin. Genau, Dr. Wack hast du gesagt und was vielleicht wir jetzt auch nochmal kurz sagen müssen, unabhängig jetzt von der Tour, weil wir haben für euch noch was anderes rausgeholt, für alle, die hier regelmäßig einschalten und das geht um einen anderen Partner, aber Michel, das hast du eingefädelt, deswegen gebe ich das auch nochmal an dich.
Ja, natürlich. Wir haben natürlich wie immer eigentlich das komplette Spektrum an Motorrad-Themen abgedeckt, wenn es um die Partnerschaften geht. Es wird auch Partner mit dabei sein, als Partner mit dabei sein Speedy Motorradbekleidung, die uns ja auch schon einige Jahre hier im Podcast unterstützen und bekleiden. Und begleiten, also bekleiden und begleiten. Und damit unsere Klamotte gut aufgehängt ist, sowohl in der Garage als auch auf der Ausfahrt und natürlich auch auf der Rennstrecke. In Kürze steht ja auch schon wieder unser Rennstrecken-Event an mit der Moto Racing School zusammen in Most. Haben wir letztes Jahr schon Riga Rennsport als, und vor allen Dingen auch bei den Rennstrecken-Events, nicht nur bei der Ausfahrt, sondern auch bei den Rennstrecken-Events, Riga Rennsport mit dem Riga Paddock Wizard als Partner mit dabei gehabt. Die werden dieses Jahr auch wieder mit vor Ort sein in Winterberg, denn die schicke Speedy-Klamotte muss natürlich auch adäquat in Form gebracht werden und ausgestellt und ausgehängt werden. Und für diejenigen, die so etwas für zu Hause suchen, haben wir einen kleinen Deal mit Riga Rennsport gemacht und können ab sofort spektakuläre 15% Rabatt auf den Riga Paddock Wizard, also wirklich ein super, super cooles Teil anbieten. Der Fokus liegt bei dem Produkt in der ursprünglichen Entwicklung mal auf dem Thema Rennstrecke. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Ding eigentlich auch in der Garage bevorzugt stehen habe und nutze. Also da hängt mein Hauptlederkombi immer dran, da kann ich meinen Helm drauf platzieren. Und was ich tatsächlich bei diesem Ding super, super cool finde, ist die Möglichkeit, dass ich halt quasi eine Anlaufstation habe, wo sogar Strom dran ist, wo ich mein Handy hinlegen kann, mein Ladegerät einstöpseln. Was ja tatsächlich gar nicht so einfach ist, wenn man in der Garage rummacht. Bei mir immer problematisch, dass ich extra Strom reinlegen muss. Das wissen ja unsere Hörenden. Aber vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich bin ja King Chaos. Das haben die, hat der ein oder andere oder die eine oder andere jetzt auch in einem der Reels gesehen. Und bei mir herrscht einfach immer Chaos in der Garage. Und wenn ich da irgendwie rumschreibe, ich habe halt einfach die unangenehme Angewohnheit, meinen Schlüssel irgendwo hinzulegen, mein Telefon irgendwo hinzulegen, wenn mir mein Geldbeutel auf den Sack geht, den auch irgendwo hinzulegen, so. Und dann stehst du in deiner Chaosgarage, hast 15 Regale, irgendwo Kisten, wo du normalerweise dein Zeug drauflegst. Und also wie oft ist es mir schon so gegangen, dass ich denke, shit, wo ist eigentlich mein Autoschlüssel? Was quasi so als verlängerte Werkbank auch immer mit davor steht. Und so habe ich halt einfach die Möglichkeit, ich lege einfach alles auf die Ablage beim Paddock Wizard, habe mein Zeug zusammen, so geht nichts verloren. Super, super cool. Also nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch in der Garage, eine super Aktion. Link dorthin findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. GAS15 ist der entsprechende Code dazu. Guckt euch das gern an. Ich glaube, sind wir so ein bisschen outstanding, was da die Möglichkeiten angeht, das anzubieten. Also super coole Aktion. Vielen Dank an Rieger Rennsport dafür. Und irgendjemanden habe ich noch vergessen. Habe ich noch jemanden vergessen? Jan, habe ich irgendjemanden vergessen? Oder war es? Nee, das war's, glaube ich.
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alle durch. Und damit kommen wir jetzt direkt wieder in den Motorradalltag. Und du hast schon angekündigt, du wolltest unbedingt was loswerden rund um den Händler. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Was hat dich umgetrieben? Du hattest mir so ein paar Stichpunkte mal genannt. Da geht schon wild rum. Um Garantieleistungen oder sonst was hattest du mal so ein bisschen angekündigt. Was war passiert, Michel?
Ja, also was war passiert? Also erstens bin ich Motorrad gefahren und musste, nachdem sie jetzt wirklich super lang bei mir in der Garage stand, die Zero XE abgeben und habe natürlich die Gelegenheit genutzt, mit dem Ding nochmal zur Arbeit zu fahren. Ich musste es natürlich noch putzen und vorbereiten, bin zur Waschstraße damit gefahren und muss sagen, Alter, es ist einfach vor allen Dingen bei dem Wetter so lässig und so cool, dieses Elektromoped in der Stadt zu haben. Vor allen Dingen, Hosen runter, sprichwörtlich, ich gestehe ja, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, egal, ob ich mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Moped, ich ziehe ja keine Schutzkleidung. Ich ziehe natürlich meinen Helm auf, ich ziehe meine Handschuhe an, ne? Aber in der Stadt bin ich normalerweise, so wie ich es auch auf dem Fahrrad mache, wenn ich einen Buckel runterfahre, fahre ich 50, fahre ich auch mit dem Moped in der Stadt. Mit T-Shirt und Jeans, so, ne? Und es hat mir halt einfach so dieses geniale Freiheitsgefühl gegeben. Allein dieser Weg zur Arbeit macht halt einfach da super Spaß. Und ich muss sagen, das mit der XE war halt einfach sehr, sehr lässig, weil es so unkompliziert ist, ne? Schlüssel rein, einfach Gas auf und kein irgendwie, keine Ahnung, du musst nicht tanken gehen, es ist einfach entspanntes Fahren auch, musst nichts kuppeln, einfach super easy. Und was mich halt wieder ultra geflasht hat, ich weiß nicht, ob das an dem doch verbesserten Grip aufgrund der erhöhten Temperaturen lag, das Ding ist halt einfach, ich bin natürlich zum Schluss jetzt wieder im Sportmodus gefahren, einfach so ein Wheelie-Monster. Also ich bin dann, ne, wie man es halt auch macht, im Sinne von, okay, man macht nicht immer alles, Ast rein und nach Regeln, hab mich wieder an der Ampel nach vorne geschlängelt, zwischen den Autos durch, hab mich vorne hingestellt und hab gedacht, gut, du hast ja eh genug Bums, ne? Drehst halt einfach rechts auf, nicht laut in dem Fall, und kommst da gut von dannen und hab gedacht, naja gut, aber du hast ja dieses Elektromoped, lehnst dich halt einfach nach vorne, ne? Also machst einen richtigen Start mit Gewichtstransfer nach vorne, damit du halt ordentlich auch fortkommst, so, ne? Aber im Sportmodus, das Ding wirft dich halt einfach schier nach hinten ab, so, ne? Wenn du halt selbst bewusst, ne, versuchst, nach vorne zu kommen und einfach zu viel Gas gibst, ne? Zweimal Wheelie, Gas zu, wieder Gas auf, so. Also wirklich der Hammer, wie das Ding vorwärts geht, aber halt auch auf eine gewisse Art und Weise Risikopotenzial, ne? Also du musst halt wirklich wissen, worauf du dich einlässt, und ja, da ist irgendwie immer so ein bisschen dieser erhobene Zeigefinger, wenn ich überlege, dass du diese Dinger halt mit A1-Führerschein fahren kannst, ne? Es ist zwar einfach zu handeln, weil du halt nicht irgendwie mit Bremse und Kupplung und irgendwie noch rummachen musst, also Bremse natürlich schon, ne? Aber es ist einfach, ja, ich habe da so irgendwie, bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich find's irgendwie geil, aber halt auch grundsätzlich gefährlich, ne? So viel Drehmoment ohne groß Fahrerfahrung irgendwie zur Verfügung zu stellen. Das wollte ich auf jeden Fall hier an der Stelle noch zum Besten geben. Und dann musste ich das Ding natürlich wieder zurückbringen und habe in diesem Zuge mich auch mit dem Händler länger unterhalten, bei dem ich das Motorrad abgegeben habe, der viele verschiedene günstige Marken im Angebot hat. Ich habe so das Gefühl, das etabliert sich auch gerade so ein bisschen. Und habe dann auch so ein bisschen das Gespräch gesucht, weil ich mal so wissen wollte, okay, wie ist das denn? Ne? Also die Dinger gehen ja wie geschnitten Brot, das haben wir ja schon gehört. Wir haben es gerade in der Zulassungsstatistik gesehen, CF Moto kommt hoch, Vote ist jetzt irgendwie mit dabei. Die Leute fragen dann auch, wir haben das tausendfach unter den Videos kommentiert gehört, ah, ist mir doch egal, ne? Wenn die Europäer so blöd sind, das so teuer machen, dann kaufe ich natürlich das Günstige. Ne? Und jetzt komme ich eben zu diesem Aufhänger mit diesem Kommentar. Ich hatte das ja damals so als Discounter-Enduros bezeichnet. Und habe da auch so ein bisschen einen Rüffel bekommen, was mir einfällt, nur weil ein Motorrad günstig ist, die Dinger als Discounter-Enduros zu bezeichnen, habe ich jetzt nicht so per se verstanden, weil grundsätzlich gegen dieses Discounter-Konzept ja in Anführungsstrichen noch nicht wirklich was zu sagen ist. Aber jetzt frage ich dich, unabhängig von diesem Motorrad-Thema, was verbindest du grundsätzlich hinter dem Geschäftsmodell Discounter, mal abgesehen von einem günstigen Preis?
Masse, oder? Also viel Ware, jetzt nicht so, also man kommt ja immer so vom Lebensmittelding her, ne? Wenn du jetzt an die Discounter denkst,
ja,
dann denkst du ja, stehen über die Europaletten rum, es ist jetzt nicht super schön gemacht, es ist eine breite Masse. Die Qualität ist nicht unbedingt schlecht, ja, aber du hast natürlich dann so gewisse Begleitsachen einfach nicht, ne? Also du wirst wahrscheinlich einfach nur Personal haben, das wirklich nur dafür da ist, die Regale einzuladen und jetzt nicht, um dich noch irgendwie zu beraten oder so ein Fachwissen zu haben. Oder ich war letztens in irgendeinem Discounter und habe, glaube ich, irgendein Gewürz gesucht oder einfach sowas wie Edamame oder so, ne? Und die Person schaute mich an so, was ist das? Ja, also das, viel Quantität, deswegen nicht schlechte Qualität unweigerlich, aber natürlich eine gewisse Preissensitivität und so der Fokus aufs Wesentliche, kein Bohai, kein Schickmick drumherum.
Okay, und wenn du jetzt über das Geschäft hinausgehst, ne, also die Produkte, die da irgendwie sind, die müssen ja irgendwo herkommen. Also ich sag jetzt mal so aus fast aus Erzeugerseite betrachtet, auch wenn der Vergleich jetzt so ein bisschen hinkt, ne? Was fällt dir da noch ein? Fällt dir da noch was ein?
Ja, also eigentlich ist es ja mittlerweile so, dass die Discounter schon auch alles haben und dann aber halt auch noch auf ihre Eigenmarken oder halt solche, Plagiat ist der falsche Begriff, ne? Aber man hat ja auch oft den Eindruck, das ist quasi das, was nachts produziert wird, wenn die Fabrik einfach weiterläuft, während tagsüber so die Markensachen rausgekommen sind.
Okay, okay. Also ich kürze es jetzt ab, weil wir kommen jetzt nicht so genau zu dem Punkt, zu dem ich eigentlich wollte. Denn vor allem, wenn man so aus dem landwirtschaftlichen Bereich sich das anschaut, ne, dann sind die Erzeuger ja unter einem extremen Preisdruck, ne? Also die Discount bzw. ja, die großen Einkaufskonsortien, kann man fast sagen, drücken auf den Preis und können mehr oder minder diktieren, wie die Bedingungen sind, zu denen abgegeben wird, ne? Jetzt haben wir hier quasi den Erzeuger, Stichwort Landwirtschaft, ne, Eierproduktion, Kuhmilch, Butter etc. Das lässt sich nicht ganz vergleichen mit dem Motorradhändler-Thema. Aber ich sehe die Motorradhändler quasi so als die Dienstleister, die quasi hinter dem Gesamtkonstrukt stehen. Und da hat sich so eine Parallele aufgetan, die man aus diesem Umfeld eben auch kennt. Ne? Ich hatte die prekären Situationen beschrieben, die teilweise die Bauern haben, ne, oder die Zulieferer. Und jetzt ist es so, dass mir da in dem Rahmen zum Beispiel erzählt wurde, dass im Vergleich zu Premium, ich sage jetzt mal Premium oder europäischen Herstellern, die Daumenschrauben in vielen Bereichen deutlich mehr angezogen werden, als man das als Händler oder als Vertragshändler mehr oder minder kennt. Also zum Beispiel werden die Produkte, obwohl sie eigentlich schon, ich sag mal, kampfbepreist sind, vom Hersteller nochmal mit dem günstigeren Preis in den Markt gedrückt, um Marktanteile zu generieren. Also das hat man ja schon, dass die viele der günstigen Marken versuchen, den Europäern da so ein bisschen den Rang abzulaufen, einfach dadurch, dass sie halt super günstig und eigentlich nicht wettbewerbsrelevante Preise nutzen. Und was aber auch mit dazu kam, war die Ansage, ja, wenn ihr jetzt solche Modelle haben möchtet, dann geht das aber tatsächlich nur, wenn ihr auch das Zubehör dazu bestellt. Also du möchtest quasi die Cash-Cow von Marke A und willst dieses Modell B und die sagen aber, ja, du kriegst das Modell B, musst aber die, ich sag jetzt mal klassisch bei einer Reiseenduro zum Beispiel, Stutzbügel mit dazu kaufen, Kofferset mit dazu kaufen, Unterbodenschutz mit dazu kaufen. Du kannst das Modell nicht einfach so nehmen und quasi den Rest in Anführungsstrichen so mit dazulegen, was dich als Hersteller oder als Vertreiber, Händler natürlich schon wieder in eine Drucksituation bringt, weil du dieses System ja dann zwangsläufig dem Endkunden mit aufs Auge drücken musst, so, ne? Was Preisnachlässe mit sich bringt, so, ne? Das ist Punkt 1. Dann wurde mir in dem Rahmen auch erzählt, die Art und Weise, wie die Motorräder quasi angeliefert werden, ne? Deutlich komplizierteres Gebinde, viel mehr Aufwand bei der Inbetriebnahme. Also, ne, es dauert halt einfach, ich sag jetzt mal, doppelt so lang wie bei dem europäischen Hersteller, das Ding überhaupt in den Showroom stellen zu können und zu verkaufen, was natürlich Arbeitszeit ist, die quasi nicht abgegolten wird. So, ne? Das war so einer der Punkte. Und was auch damit in Anführungsstrichen einherging, sind Sonderangebote, zum Beispiel Drossel, ne, wird angeboten auf der Herstellerseite. Und vom Hersteller wird aber quasi in Anführungsstrichen verlangt, dass dieses Modell, die Drossel dann in dem Modell kostenfrei mit eingebaut wird, was natürlich auch wieder ein Aufwand ist, den der Händler dann betreiben muss und nicht monetarisiert bekommt. So, ne? Also der Druck scheint auf eine gewisse Art und Weise sehr hoch zu sein, auf dem Händler Produkte zu verkaufen, in den Markt zu bringen, ohne dabei aber an den klassischen Punkten, an denen der Händler normalerweise mitverdient hat, ne, also quasi Werkstattzeit, Zubehör etc., die Möglichkeit hat, auch mit zu partizipieren und die Bedingungen da wohl sehr schwierig sind. Und da hatte ich eben dann wieder so diese Gedanken, hey, okay, da haben wir schon so ein bisschen so eine Discounter-Mentalität und ich bin mir sicher, das wird auch Druck auf die verschiedenen Händler ausüben, das Händlernetz vielleicht auch ein bisschen ausdünnen, ne, weil das dann nicht auf Dauer mitgemacht wird, weil sich die Leute vielleicht auch nicht leisten können. Und das wiederum dann auch auf die Qualität niederschlägt und dann wieder bei uns als Kunde sozusagen ankommt. Aber wie ordnest du denn das für dich ein? Ne? Die Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, wie hat man das auf dem Schirm und wie siehst du das Thema, zum Beispiel, wenn du jetzt A2-Motorrad kaufen würdest, Drosseleinbau, würdest du erwarten, dass das quasi mit integriert ist? Oder wenn das auf der Herstellerseite so steht? Oder würdest du sagen, ja klar, nee, natürlich bezahle ich den Händler, dass das Ding natürlich auch eingebaut wird, ne? Weil es ist ja einmal die Hardware und dann die Serviceleistung noch mit dazu.
Ja, aber da muss ich nochmal rückfragen, wer erwartet denn, dass es eingebaut wird? Die Kundschaft oder der Hersteller gegenüber dem Händler? Also sagt der Hersteller, hey, ich schicke dir hier das Motorrad, jetzt nehmen wir irgendein chinesisches Motorrad. Ja?
Genau, also der Hersteller erwartet, also der Hersteller kommuniziert auf der Website, die Drossel kostet x Euro, ne? Und das ist das, was der Kunde bezahlt. Und der Hersteller erwartet, dass die Hardware abgerechnet wird, die Einbauleistung durch den Händler aber nicht. So, ne? Also der Hersteller erwartet, dass der Händler den Preis, der auf der Website kommuniziert wird, so 1:1 übernimmt, ohne den Einbau der Hardware quasi mit in Rechnung zu stellen. Also, ne, das ist quasi eine Gratisleistung, die quasi dann vom Hersteller erwartet wird. Genauso wie es gab es auch ein Beispiel zum Thema Garantieleistung. Ne? Das heißt, Garantieleistung, die Hardware wird zwar bezahlt, aber die Garantieleistung, also die Arbeitszeit, die damit einhergeht, wird quasi nicht abgegolten. Und da haben die Händler ja auch teilweise sehr gute Vergleichswerte, weil ja die Hardware, also Stichwort motorseitig, teilweise von großen europäischen Herstellern kommt und sie halt einfach wissen, was da quasi entsprechend an Garantieleistung für bestimmte Fälle verrechnet wird. So, ne? Also da ist halt offenkundig da eine Diskrepanz da und das auf die Art und Weise auch gut zu bemessen.
Das ist schon krass. Also du sprachst jetzt hier von Händlern von irgendwelchen günstigeren Motorrädern aus Fernost. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also ich sag mal so, Fernost oder beziehungsweise nicht europäischer Produktionsbereich ist jetzt nicht auf eine spezielle Marke festgelegt, sondern ja, da scheint da so ein gängiges, probates Mittel der Hersteller zu sein, über die Händler noch gratis Dienstleistungen quasi mit abzustauben, beziehungsweise den Verkaufsdruck auf eine gewisse Art und Weise zu erhöhen und ist da losgelöst von welcher Marke man da in Anführungsstrichen spricht. Ne? Variiert mit also, Sicherheit auch. Ich, ne? Also Marke A machte vielleicht ein bisschen weniger Präsenz als eine andere. Sag mal, Jan, erinnerst du dich noch, was mich bei der Präsentation der neuen Triumph Trident 800 neben Motorrad und Straßen am meisten beeindruckt hat?
Klar, du warst doch voll des Lobes für den Michelin Road 6, der bei der Trident als Erstbereifung montiert ist.
Genau, egal ob enge Passsträßchen oder schnelle Radien, nass oder trocken, die Kombination aus Reifen und Motorrad hat einfach mächtig Laune gemacht.
Und warum fragst du?
Na, du weißt ja, wie das ist. Das Reifenmodell wechselt man nicht einfach mal so und für Normalos gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten, neue Reifen so zu testen.
Stimmt, eigentlich bräuchte man sowas wie eine Zufriedenheitsgarantie, damit man Reifen auf dem eigenen Motorrad sorgenfrei ausprobieren kann.
Und genau sowas gibt es jetzt bei Michelin.
Dein Ernst?
Mein voller Ernst. Wer jetzt bis zum 30.06. einen Satz Michelin Anarchy Adventure 2, Anarchy Road, Road 6, Road 6 GT, Power 6 oder Power GP2 beim Händler seines Vertrauens kauft und innerhalb von 7 Tagen bei Michelin registriert, kann die neuen Reifen 30 Tage lang testen. Bei Nichtgefallen lässt man die Reifen einfach wieder demontieren und bekommt sein Geld zurück.
Und was ist mit den Werkstattkosten?
Selbst die übernimmt Michelin.
Kann nicht sein.
Doch, und weißt du, was sogar noch besser ist?
Alter, spann mich nicht mehr so auf die Folter.
Wer so zufrieden ist wie ich mit dem Road 6 auf der Trident und den Reifensatz behält, bekommt sogar noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie.
Der Hammer. Das waren jetzt aber ganz schön viele Michelin-Reifenmodelle, Daten und Informationen. Gibt's das irgendwo auch gebündelt?
Klar. Alle Details zur Michelin-Zufriedenheitsgarantie findest du über den Link in den Shownotes.
Sowieso. Finde ich überraschend, weil ich jetzt gedacht hätte, dass gerade die, die jetzt schnell in den Markt einsteigen wollen, ja auch erstmal Vertrauen aufbauen müssen bei denen, die quasi die Motorräder an den Endkunden oder Endkunden ausliefern und dass die eigentlich eher so ein bisschen gepampert werden. So. Deswegen überrascht es mich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du über den Preis reinkommst, dann ist das wahrscheinlich der einzige Weg so. Konterkariert natürlich aber so ein bisschen den Ansatz, ja, wir wollen nicht als Discounter wahrgenommen werden. Aber gleichzeitig, gut, glaube ich, ist es ja jetzt keine Erfindung aus Fernost. Wenn du dir das anschaust, wie viele Leute bei Amazon bestellen, wir alle wissen, wie dort runtergedrückt wird der Preis und wer am Ende die Zeche zahlt. Nämlich nicht der Kunde, sondern meistens die Sublieferanten, die wirklich teilweise sehr menschenunwürdig behandelt werden oder unter enormem Kostendruck stehen. Also aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht wahrscheinlich nicht sehr überraschend, aus einer so, okay, wie bringe ich das Vertrauen auch in den Markt rein, Geschichte irgendwie schon. Bleibt abzuwarten, wie die Kundschaft das dann wahrnimmt, wie man damit umgeht. Ich meine, für die Händlerinnen und Händler ist das natürlich so, ja, die haben sich ja irgendwann auch entschieden, sich mit den entsprechenden Herstellern ins Bett zu legen, so. Dass es dann da vielleicht auch mal hakt, mal sehen. Bin gespannt, wie das in der Zukunft dann auch so weitergehen wird. Was da so passieren wird, ob sich das nochmal irgendwie ändert. Aber klingt ja jetzt nicht nach The Good Life und das beste Leben, das die dann da offensichtlich haben. Die Frage ist natürlich, was ist der Vergleichswert? Hatte die Person, mit der du da gesprochen hattest, vorher irgendwie eine Erfahrung, wo sie gesagt hat, hey, da war das alles so super easy, super cool, oder sah das da ganz anders aus?
Ja, also das ist eben der Messgrad, die Messlatte, die damit einhergeht, ne, weil in diesem Umfeld Erfahrungen mit europäischen Marken eben bestehen und die Vergleichbarkeit halt einfach da ist. Und was das Thema Kunden und Verhalten der Kunden gegenüber den Händlern angeht, muss man natürlich dazu sagen, dass du heutzutage oder dass viele Kunden ja auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Ne? Also du gehst jetzt irgendwie hin, hast deinen Händler des Vertrauens, zu dem gehst du in Anführungsstrichen schon seit 15 Jahren. Der hat jetzt neben der bekannten japanischen Marke auch eine chinesische mit im Boot. Ne? Und du gehst ja dahin und erwartest in Anführungsstrichen den gleichen Service wie bei der japanischen Marke. Ne? Also du warst es halt einfach gewohnt, dass halt irgendwie die Kleinigkeit so per se noch mitgemacht wurde, weil der Händler sich das in Anführungsstrichen erlauben konnte, weil halt reguläre gute Preise bezahlt wurden, ne? Oder beziehungsweise die Hersteller mit dem Händler ein gutes Übereinkommen hatten. Jetzt ist das heute aber nicht mehr so. Ne? Der Händler muss quasi an jeder Stellschraube drehen, um sein Geschäft zu in der Gewinnzone zu halten. Das heißt, viele Leistungen, die der Kunde früher bekommen hat, also auf irgendeine Art und Weise bezahlst du es natürlich immer, ne? Sind jetzt aber nicht mehr einfach so mit dabei, ne? Sondern werden jetzt halt einfach in Rechnung gestellt oder müssen in Rechnung gestellt werden, weil das Geld halt an anderer Stelle nicht verdient werden kann. Und da hat natürlich auch der Kunde dann wieder so dieses, keine Ahnung, was ist denn jetzt los? Ne? Ist der Händler, ist auf einmal gierig geworden oder so? Ne? Oder warum verhält er sich jetzt heute so arschig, wobei das früher problemlos ging? Einfach, weil er halt nicht weiß, ne, wie die Struktur im Hintergrund aussieht. Und das fand ich einfach für mich eigentlich so diese spannende Erkenntnis aus dem Gespräch, ne, weil du ja als Motorrad, also ich glaube, viele Händler und viele Werkstätten kennen das, ne, dass du ja eigentlich so eine freundschaftliche Beziehung hast, ne, und das auch immer so ein bisschen ist, okay, dass das eine oder andere halt mal mit unter den Tisch fällt, ne, oder halt einfach mal mit nebenbei gemacht wird, eine halbe Stunde, ne, weil der halt jetzt schon zigmal da gewesen ist, ne. Wenn du jetzt aber viele kleine halbe Stunden brauchst, um Dienstleistungen zu machen, die der Hersteller von dir verlangt, hast du einfach nicht mehr die Möglichkeit, an einer anderen Stelle das irgendwie mit einzubauen. Ne? Und es ist ja nicht so, dass die, auch wenn viele der Hersteller, ich sag mal, erst um 9.30 Uhr aufmachen und dann so 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr Mittagspause haben und um 17.30 Uhr nicht mehr da sind, das ist ja nicht deren reine Arbeitszeit, ne? Sondern die arbeiten ja auch 50, 60 Stunden in der Woche und das hat sich ja nicht verändert. Nur das, was halt unterm Strich bei rumkommt, ist halt irgendwie anders geworden. Ne? Also man muss natürlich dazu sagen, ist jetzt ein Beispiel, und nicht repräsentativ, ne? Wir haben jetzt keine Studie dazu gemacht oder vor allen Dingen ich logischerweise nicht aufgrund der Informationen, die ich da habe. Aber es würde mich halt einfach grundsätzlich mal interessieren und an der Stelle vielleicht auch ein Aufruf an unsere Community. Wie sind denn eure Erfahrungen mit den entsprechenden Händlern? Also sowohl bei den Arrivierten als auch bei den neuen Marken. Und wenn ihr oder du da draußen bei einem normalen bekannten Markenhersteller arbeitest oder jetzt eben bei einer der neuen, wie sind denn eure Blicke drauf? Wie ist denn die Sicht der Dinge? Lass mich das gerne mal wissen. Also ich finde das super, super spannend. Vor allen Dingen eben aus Kundenperspektive, ne? Weil du halt einfach ganz oft nicht weißt, was im Hintergrund passiert und warum Dinge so sind, wie sie sind, die vielleicht auch einen Einfluss auf dich haben. Und ich das sehr gern so in die Richtung mit zurückspielen würde.
Lasst es uns wissen, Feedback eh immer ein Thema, das wir auch sehr ernst nehmen. Ich habe hier noch eine große Mail auch vorliegen, die werden wir heute aber nicht behandeln, weil wir jetzt unbedingt zum nächsten Thema übergehen müssen. Auf das habe ich mich nämlich hier in meinem Urlaub sehr intensiv vorbereitet. Volker, Grüße gehen raus, deine Mail ist gelesen, ich hatte dir auch schon geantwortet und wird hier nochmal behandelt. Auch Michel hatte noch so ein paar Themen, denn jetzt, lieber Michel, springe ich über zum nächsten Thema und es ist mal wieder Zeit für...
Hier ist Gasgeflüster History, deine Zeitreise durch die Geschichte des Motorradfahrens. Wir öffnen die Archive und erzählen die spannendsten, kuriosesten und unglaublichsten Geschichten aus der Welt motorisierter Zweiräder. Von dampfenden Motoren, kühnen Erfindern, verrückten Ideen und atemberaubenden Ereignissen. Gasgeflüster History.
Und damit heute eine ganz besondere Ausgabe, die zeitlich gar nicht besser passen kann und wir gehen gar nicht so weit zurück. Aber die Archive zu öffnen war an der Stelle gar nicht so einfach. Auch wenn es gerade mal, noch nicht mal 30 Jahre her ist, und doch sogar über 30 Jahre, ein bisschen verrechnet habe ich mich, noch keine 40 Jahre her ist, ist die Dokumentationsebene sehr spärlich, denn das, was es gibt, ist noch alles überwiegend analog und nicht digitalisiert. Und ich bringe diese Folge Gasgeflüster History heute an dem Wochenende der Erscheinung des Podcasts, wo die Tourist Trophy schon eine Woche läuft. Um die geht es wohlbemerkt aber nicht, hat aber einen sehr spannenden Bezug. Denn Tourist Trophy, du weißt es, gilt heute als das gefährlichste Motorradrennen der Welt. Und auf das Thema, auf das ich heute gekommen bin, bin ich durch einen kurzen YouTube-Ausschnitt gekommen. Und hier hatte jemand drunter kommentiert: Die Motorradfahrer, die Tourist Trophy überlebt haben, gingen zu diesem Event zum Sterben. Hast du irgendeine Idee, worum es gehen könnte?
Die Tourist Trophy Fahrer, die die TT überlebt haben, gehen zu diesem Event, um zu sterben. Boah. Puh, ich habe keine Ahnung. Also muss ich gestehen, ich habe keine Ahnung. Also das Einzige, was mir einfällt, ist dieses kleine Straßenrennen in Estland, wo Joey Dunlop dann gestorben ist. Vielleicht ist es was in diese Richtung. Aber nee, fällt mir gar nichts ein. Da erwischte mich jetzt aber mal richtig taufrisch auf dem falschen Fuß.
Hätte mich überrascht, auch wenn du das gewusst hättest, denn das war natürlich jetzt eine sehr martialische Bezeichnung. Ganz so schlimm war es zum Glück nicht, aber trotzdem sehr überraschend, wenn man sich damit beschäftigt. Wir reisen 36 Jahre zurück ins Jahr, also 1990. Und es hat ein motorsportliches Thema, aber auch wenn ihr nicht so viel mit Motorsport zu tun habt, solltet ihr unbedingt dranbleiben, denn was dort passiert ist, gibt so ein bisschen einen Zeitgeist wieder. Ist auch politisch so ein bisschen einzuordnen und ist wild. Und wir gehen zu einem Ort, an dem du garantiert schon mal warst und wahrscheinlich sogar selbst gefahren bist. Es geht um die Rennstrecke in Rijeka. Jahr 1990, Rijeka, klingelt jetzt irgendwas bei dir, Michel?
Also ich war tatsächlich noch nie in Rijeka, aber ich weiß, dass Rijeka ein ehemaliger WM-Grand Prix-Kurs ist, Circuit ist. Und dass es da eines der, ich sag mal, spektakulärsten Rennen gegeben hat, wo quasi während der Trainingssession schon die Leute mehr oder minder massenweise von der Strecke getragen wurden und die ganze Streckenbegrenzung noch mit Heuballen gewesen ist. Und gibt es sehr, sehr... verrückte und haarsträubende Aufnahmen, glaube ich, kann man hier am besten beschreiben. Ganz wildes Event und damals sind sie größten, weiß nicht, ist Freddy Spencer damals noch gefahren? War der damals mit, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe auf jeden Fall Bilder im Auge oder beziehungsweise im Kopf zu dem Event, von dem du quasi, glaube ich, gerade sprichst.
Genau darum geht's. Und die Bilder werden wir euch auch in den Shownotes verlinken. Das ergibt auf jeden Fall mal Sinn, dort reinzuschauen. Es ist wirklich haarsträubend, was da passiert. Ja, 1990, wir reden von der Motorrad-Weltmeisterschaft. Wir reden von Rijeka in Kroatien gelegen. Eine Strecke, die auch so heute noch existiert, die 1978 ins Leben gerufen wurde. Und die Strecke hatte dann den Grand Prix von Jugoslawien quasi beherbergt, der früher auf einer Straßenrennstrecke stattgefunden hat, die auch schon haarsträubend war. Und der Bezug zur Isle of Man Tourist Trophy ist deshalb auch ganz valide, weil die ja, ich glaube, sogar bis in Ende der 70er Jahren Teil der Motorrad-Weltmeisterschaft waren, bis dann die Fahrer gesagt haben, so hey, das wollen wir nicht mehr, ist einfach viel zu gefährlich. Und dann aber auch so Strecken wie Rijeka fuhren. Um das so ein bisschen einzuordnen, den Namen, den du eben genannt hast, sagt mir jetzt gar nichts, aber ich bin da auch nicht so drin. Aber andere Namen kommen einem sicherlich bekannt vor, denn wer in der Saison Protagonist waren, waren unter anderem Kevin Schwantz auf der Lucky Strike Suzuki. So, es war die Zeit der Marlboro Yamaha. Wenn ihr das mal googelt, findet ihr die ja auch, kennt ihr noch. Also wirklich eine Ikone, dieses rote Motorrad mit dem Marlboro Logo drauf. Mike Doohan ist da mitgefahren, alles in der 500er Kubikklasse, die damals, glaube ich, ihre Premiere feierte. In der 250 Kubikklasse auch einige deutsche Namen zu finden, unter anderem Helmut Bradl, der Vater von Stefan Bradl, aber auch Reinhold Roth, auf den kommen wir noch zu sprechen, der war amtierender Vize-Weltmeister in dieser Saison. Und in der 125, also 8-Liter-Klasse, Loris Capirossi, der mit 17 Jahren als Rookie startete und seinen Weltmeistertitel einholte. Also schon Namen, die einem was sagen können, wenn man da so ein bisschen drin ist, aber um die soll es gar nicht so gehen, sondern eher um das Drumherum, was geschichtlich einfach völlig abstrus ist. Und ich finde, die 90er Jahre klingen jetzt gar nicht so weit her. Wenn man dann doch nochmal so ein bisschen in den Kalender schaut, merkt man, scheiße, wir sind alle alt geworden. Aber 1990, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert, was da so passiert ist. Es ging um das Rennwochenende vom 15. bis 17. Juni. Bevor ich dabei reingehe, hat denn jetzt bei den Namen gerade irgendwas bei dir geklingelt? Kamen noch weitere Erinnerungen irgendwie hoch? Bei Mike Doohan und so doch auf jeden Fall, Michael, oder? Du warst doch da schon das Kind der Motorrad-Weltmeisterschaft und damals schon voll aktiv drin.
Ja, absolut. Also ich kann mich natürlich an alle Protagonisten, die du gerade angesprochen hast, erinnern. Also Kenny Roberts war da quasi Ende der Karriere. Also Kenny Roberts Senior muss das vermutlich gewesen sein, wenn er 500er Pilot, hast du gesagt, ne? Weil es gab ja tatsächlich nochmal einen Kenny Roberts Junior, der, wann war das? 1999, 2000, den letzten Grand Prix Weltmeistertitel für Suzuki mit der 500er Zweitakter eingefahren ist. Loris Capirossi kennt man natürlich, ehemaliger Aprilia Weltmeister, hast du ja schon angedeutet. Also sehr, sehr bekannte Namen, die quasi dann im Nachgang das nächste oder die 90er Jahre als Motorradjahrzehnt geprägt haben. Mick Doohan fünfmal Weltmeister, viermal in Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Also große Namen.
Und dann fangen wir nämlich mal an, über das Wochenende als solches zu sprechen. Und eigentlich hätte es schon im Training erste Warnsignale geben müssen, denn ich weiß gar nicht, ob man richtig ausspricht, Christian Saron, glaube ich, ein Franzose, auf der Gouloir Yamaha im 500-Kubik-Bereich, stürzte schon mal schwer im Training, unverschuldet durch irgendwelche, also nicht durch irgendwelche äußeren Einflüsse, sondern ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist einfach weggerutscht, ich weiß es gar nicht. Und davon gibt es Videoaufnahmen von der Bergung. Das ist einfach schon so verrückt. Du siehst in den Bilddokumenten einfach, wie er über die Strecke braust und regungslos rumliegt und sich nicht bewegt. Ich möchte direkt im Vorfeld sozusagen entwarnen, Entwarnung geben. Er ist nicht nachhaltig verletzt gewesen, aber er hatte eine Gehirnerschütterung und eine ausgekugelte Schulter. Aber was halt drumherum passierte, ist so wahllos. Also heute erleben wir dann ja sofort, Safety Car, bla bla, alles digitale Flaggen gehen an. Also, oder wie heißt man das mit diesen LED-Dingern halt, du weißt schon, was ich meine. Es gibt einen Streckenposten, der nichts anderes macht, außer die Rennstrecke zu begutachten. Der Doktor kommt, die haben so ein Doktorschild, was sie da vorlegen. Was weiß ich nicht. Hier auf diesen Aufnahmen rennt einfach jemand mit so einer kleinen Jeansjacke und einer gelben Fahne in der Hand einfach auf die Strecke, ein anderer hinterher, dann kommt noch einer mit so einer Pritsche, so einer Krankenpritsche, Motorräder fahren einfach vorbei und ich sag's nochmal, Gehirnerschütterung und ausgekugelte Schulter und zunächst da bewusstlos und der Kommentator sagt auch, er wird wie ein Sack Kartoffeln abtransportiert. Also die nehmen ihn einfach, schmeißen auf die Pritsche und weg vom Rennstreckenbetrieb und weiter geht's. Also völlig wild. Der Vorfall löste dann auch schon bei den Fahrern an dem Wochenende Beschwerden raus. Und dabei ist es aber nicht geblieben. Und ich habe es ja schon gesagt, da sind einfach wahllos Leute auf die Strecke gelaufen, haben da irgendwie den Typen einfach kurz auf die Pritsche geschmissen, weg. Und das Publikum war halt auch so ein Ding, ne? Als nächstes erwischte es den Niederländer Wilco Seelenberg im Training, das war in der 250 Kubik-Kategorie. Der machte so eine Art Highsider, also auf dem Video siehst du zumindest auch wie der schwarze Streifen auf dem Gummi entsteht, das Motorrad so hochkatapultiert, er fällt runter und das Motorrad ist aber weiter gerade und rollt einfach weiter und zwar mit Vollspeed. Und dann geht es einfach so einen Hügel hinauf und da sitzen einfach die Zuschauer, nichts abgetrennt, gar nicht, einer kann sich noch im letzten Moment retten über so einen Sprung, über so eine Wand drüber und das Moped fliegt da aber einfach durch die Luft, also so komplett crazy. Also das, was man natürlich schon auf der Isle of Man ja auch sieht, dass die Leute da nah an der Straße sitzen, war dort halt auch Prozedere, aber halt nicht in vorgesehenen Ecken oder sozusagen im inneren Bereich der Kurve, sondern wirklich dort, wo der Gefahrenbereich ist. Völlig wilde Bilder, wenn du das siehst. Und jetzt wird es noch verrückter. Der hat sich jetzt nicht mega schwer verletzt, aber halt schon so, dass er nicht mehr renntauglich war und hat dann einfach vom Team einen Ersatzmann bekommen. Und das ist schon super schwer gewesen, das überhaupt mal zu recherchieren, wer denn das war. Es handelt sich um Darren Milner, muss man sich nicht merken, war auch kein reguläres Weltmeistermitglied oder wie sagt man, Teilnehmer, Weltmeisterschaftsteilnehmender.
WM-Fahrer,
und konnte auch dieses, genau, konnte das Niveau auch überhaupt nicht halten. Also wieso er dann trotzdem den Start durfte, da gibt es irgendwie keine richtigen Richtlinien oder Quellen dazu. Die Speed Week, und das muss man auch schon mal sagen, es ist ja eigentlich tagesaktuelle Online-Plattform, die da jetzt so schreibt, jetzt nicht tief in die Recherchen reingehen zu scheinen mag, hat dazu aber auch geschrieben, also wie quasi die Grading-Listen waren, also wie Leute quasi qualifiziert oder teilnehmen durften in der FEM damals. Das war ein Buch mit 7 Siegeln. Keiner kann erklären, wieso der denn teilnehmen durfte. Der wird aber später noch wichtig. Jetzt gehen wir weg vom Training und mal direkt in das Hauptevent. Und das war einfach schon komplett verrückt. Wir sind in der 8-Liter-Regel, in der 8-Liter-Klasse, in dem Rennen. Und du hast es schon angedeutet. Also die Sicherheitsmaßnahmen damals war halt nicht irgendwas mit Airfences oder so. In Kroatien bedeutet das einfach, da lagen einfach Strohballen rum. Also am Ende der Kurve, da war dann auch Gras auf diesen Videoausnahmen, ne, das halt nicht gemäht war, sondern du siehst einmal einen Fahrer abfliegen und der könnte einfach sprichwörtlich Blumen pflücken. Also es ist völlig wild, in was für einen Haufen da reingefahren sind. Und ich meine, so eine Art von Umgebung haben wir ja heutzutage immer noch in Schleiz als Naturrennstrecke, wo ja Wiesen und Felder nebendran sind. Die werden ja aber für so ein Rennen in der Regel, zumindest die Wiesen, auch mal abgemäht, dass wenn da jemand flöten geht, du ihn halt siehst. Ne? Aber da stand das Gras mega hoch und am Ende des Grases waren dann halt einfach solche Strohballen. Allerdings nicht nur am Ende der Kurven, sondern auch direkt bei Start und Ziel als Abgrenzung der Boxenausfahrt. Und da hatten sich die Fahrer im Vorfeld bei den Organisatoren sogar beschwert und ausdrücklich darum gebeten, diese doch bitte zu entfernen, weil die halt gerade im Startprozedere echt ein bisschen nervig sind. Und da halt auch, wenn du vorbeifährst, ne, du kennst ja selbst, da kann halt das Stroh einfach mal rausfliegen, vom Winde, von dem Fahrtwind sozusagen verweht und so, stört ja einfach, haben sie gesagt so, mach nicht. Was ist passiert? Die 8-Liter-Rennserie startet und wirklich, die fahren los. Und 11 beziehungsweise 19 Fahrer kollidieren in der ersten Kurve. Warum sage ich 11 beziehungsweise 19? Weil es da unterschiedliche Quellen zu gab. Es gibt ein Video davon auch, wie sie so leicht in so eine Rechtskurve einbiegen direkt bei Start. Und halt irgendjemand in diesen ersten Strohballen reinfährt. Das Motorrad fliegt zur Seite und alles fliegt wild durch die Gegend. Also es war völlig verrückt. Das Rennen wurde dann neu gestartet. Es wurden dann vorher nochmal so ein paar Trainingsrunden bewilligt, dass sie nochmal so ein bisschen rumfahren können und so. Und dann auch durchgezogen. Aber 11 beziehungsweise 19 verunfallte Fahrer zum Start des Rennens, nachdem du das schon alles gesehen hast. Also da muss ich echt mal sagen, deswegen mein Bezug zur Tourist Trophy. Ich glaube, ich hätte als Teilnehmer schon nach dem ersten Training, wo ich gesehen habe, wie sie jemanden da einfach wie so einen Sack Kartoffel auf eine Pritsche schmeißen, das Handtuch geschmissen und gesagt, tschö, ich bin raus. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
Ja, also der erste Gedanke, der mir kommt, ist, es waren halt andere Zeiten. Und das war ja sprichwörtlich so, ne, auf jeder Ebene. Ne? Technisch waren die Motorräder noch lange nicht so ausgereift. Ich habe jetzt vor kurzem den Oxley Bomb Podcast gehört. Große Empfehlung für alle, die so MotoGP-Fans sind. Ich hatte es hier in dem Rahmen ja schon mehrfach erwähnt. dass es da super viele Insights und Hintergrundinformationen gibt. Und da wurde es eben auch kurzfristig thematisiert, ne, dass einfach die Motorräder heute auf einem ultra hohen Niveau sind, vor allem wenn es um die Verlässlichkeit geht. Auch wenn wir jetzt quasi beim Grand Prix in Barcelona genau das Gegenteil gesehen haben, ne, dass die KTM von Pedro Acosta gestreikt hat, Alex Marquez da hinten reingeballert ist und einfach nur mit sehr viel Glück die Sache vermutlich überhaupt überlebt hat. Das war ja wirklich ein spektakuläres Ding. Und eben auch andere Betroffene wie Didja, also Fabio Di Gianantonio, der ja quasi da von der Gabel und dem Vorderrad getroffen wurde, das unversehen überstanden hat. Also da an der Stelle schon mal ein Riesending, ne, weil halt einfach viel mehr passiert ist, weil die Technik gestreikt hat. Und dann die Fahrer, die Umgebungsbedingungen und ja auch das wussten, ne? Also es ist ja nicht nur im Motorrad, sondern auch im Automobilrennsport so gewesen. Du hattest halt einfach eine Wahrscheinlichkeit von, wenn man die startenden Fahrer damals betrachtet hat, von 1 zu 10, 1 zu 15, dass du im Rahmen der Saison halt einfach tödlich verunglückst. Ne? Es sind halt einfach sehr, sehr viele Leute aus diesem kleinen Fahrerfeld gestorben. Und das war damals auf eine gewisse Art und Weise so. Aber du siehst natürlich auch, dass die Fahrer nochmal höhere unnütze Unfallrisiken, wie die angesprochenen Strohballen, natürlich trotzdem wahrgenommen haben, ne? Und gesagt haben, okay, wir gehen hier ein ultra hohes Risiko ein. Sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10%, dass irgendwas Tödliches passiert, ne? Ich möchte aber nicht 25% aufgrund von solchen dummen Streckenbegrenzungen, ne? Und die Rettungsmaßnahmen haben ja damals auch eine Rolle gespielt, auch wenn die medizinische Versorgung noch nicht so krass gewesen ist, ne? Also auch diese Art und Weise des Abtransports, ne? Die Leute einfach irgendwo draufgeschmissen, egal ob da jetzt irgendwie was mit der Halswirbelsäule oder was auch immer ist, ne? So ein gewisses Wissen war damals ja logischerweise dazu schon da, grundsätzlich vorhanden, ne? Also vogelwild, aus heutiger Perspektive betrachtet natürlich total verrückt und unverantwortlich, und man kann sich das einfach nicht vorstellen, dass unter diesen Bedingungen Rennsport betrieben wurde. Nichtsdestotrotz wurde es ja trotzdem gemacht, ne? Also das muss man ja, glaube ich, auch noch dazu einordnen. Viele der Leute, die damals angetreten sind, ne, die haben ja nicht ansatzweise das Geld verdient, was heute verdient werden kann. Die haben ja ein viel höheres Risiko für viel weniger Ertrag in Kauf genommen. Also absolut verrückt, ne? Und wenn ich mir die Bilder vor Augen rufe, wie gesagt, ich habe das ja schon mehrfach gesehen, da läuft man halt einfach trotz 30 Grad hier im Büro eiskalt den Rücken runter, ne? Es ist völlig, völlig absurd. Aber wir sind ja noch gar nicht mal beim Hauptrennen angekommen.
Nee, genau. Aber ich möchte eins so vorweggreifen, ne? Also das eine sind natürlich fehlende technische Standards auch, ja, die du gar nicht hattest zu der Zeit. Also nochmal sowas wie Airfences gab es halt noch nicht. Elektronik in den Motorrädern ja auch nicht so. Aber diese Organisation, also da muss sich doch irgendjemand mal Gedanken gemacht haben. Und das sind ja auch Faktoren, die du eigentlich ausschalten könntest. Wie zum Beispiel diesen einen Moment, den du dann ja auch gesehen hast. Mitten im Rennen der 500 Kubik Groppi, also der schnellsten Klasse, gibt es dann auch eine Videoaufnahme, wo ich glaube, Mike Doohan oder Kevin Schwanz war es, genau, auf seiner Suzuki, die gerade lang geballert kommt.
Und auf Kevin einmal Schwanz, der geiler Typ, dieser Kevin Schwanz.
Läuft einfach ein Zuschauer über die Straße rüber, aber so oberkörperfrei, du hast es bestimmt auch gesehen, mit der Kamera so in der Hand, aber es ist kein Pressefotograf, ja, oder sonst was, sondern einfach irgendein Dude, der da rüber läuft, und du siehst halt auch noch, wie der, also ich weiß jetzt gar nicht, wer das jetzt war, der da vorbeigefahren ist, keine Ahnung, einer von denen halt völlig fassungslos die Hände zum Himmel regt und so denkt, wie kann denn das sein, was passiert denn hier so, ne? Und nochmal, also dass du dann gerade im Jugoslawien zu der damaligen Zeit, da war ja auf dem Balkan schon einiges los. Ich glaube, das Jahr später ging es dann ja auch los mit den Kriegen, die dann leider Gottes dort stattgefunden haben. So, da war noch nicht so viel mit technischer Infrastruktur. Aber dass dann da Leute in einem Weltmeisterschaftslauf einfach über die Strecke laufen, völlig verrückt. Und wir gehen jetzt aber nochmal zunächst auf die 250 Kubik Rennkatastrophe, so möchte ich es mal nennen. Ich hatte es angekündigt, Helmut Bradl, der Vater von Stefan Bradl, hat daran teilgenommen. Und aber eben auch der damalige Vize-Weltmeister Reinhold Roth. Und das Rennen lief erstmal regulär los, diesmal ohne Start mit krassem Unfall durch irgendwelche Strohblöcke. Und sie fuhren und fuhren und fuhren, spannendes Rennen. Und dann setzte übelst der Regen ein. Also wirklich, es hat wohl aus allen Löchern geschüttet. Und das zu einer Rennlänge, in der man auch nach den damaligen Regeln das Rennen schon hätte abbrechen können und sogar abbrechen hätte müssen, sagen zumindest Augenzeugen, und die volle Punktezahl vergeben könnte. Weil nach einer gewissen Renndistanz gibt man ja die Punkte, bla 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 und so weiter. Wissen wir alle, müssen wir gar nicht so weit reingehen. Aber die Organisation haben zuerst mal gesagt, nee, lass mal weiterlaufen. Zwei Runden vor Schluss hat dann die Rennleitung doch mal gesagt, na, vielleicht nicht so geil. Wir beenden jetzt das Rennen und sich entschieden, die rote Flagge zu zeigen. Das Problem, ich habe es ja angedeutet, die Organisation völlig vogelwild. Die Streckenposten waren ehrenamtliche Leute, halt da irgendwie in Jeansjacken, was weiß ich, jeder angezogen, wie er halt irgendwie wollte, haben das Signal nicht alle gleichmäßig bekommen oder gleichzeitig und haben entsprechend auch manche die rote Flagge gewedelt, andere halt wiederum nicht. Was dann dazu führte, dass manche Motorradrennfahrende gar nicht gecheckt haben, dass das Rennen abgebrochen ist. Wer es aber gecheckt hat, ist Darren Milner. Ihr erinnert euch, die Person, die als Ersatz für den ins Rennen kam, der so einen Highsider gemacht hat und sein Motorrad in die Tribüne gejagt hat. Der also auch überhaupt nicht auf dem Niveau fuhr und sich dachte, oh, Rennen abgebrochen, alles klar, ich verlangsame mal. Blöd nur, dass er das auf der Ideallinie gemacht hat. Und jetzt fuhr langsam Richtung Box und von hinten kam ein 5-Mann-Pulk, unter anderem mit Reinhold Roth, die Vollgas um den Kampf noch oder um den Titel noch kämpften und nicht gecheckt haben, dass rote Flagge angezeigt ist. Und vor Reinhold Roth waren es wohl Helmut Bradl und Martin Wimmer, die den langsamen Darren Milner noch gesehen haben und auswichen. Reinhold Roth allerdings nicht und mit 180 km/h ins Heck von Milners Yamaha gekracht ist. Und das erinnert mich eben auch an die Szene, die du angesprochen hast vom MotoGP-Wochenende in Barcelona, wo ja eben Alex Marquez ins Heck der KTM gekracht ist mit sehr hohem Tempo, wo ja aber zumindest ein technischer Defekt der Auslöser war und Pedro Acosta noch versucht hat, zur Seite zu fahren. Aber auch dort hat man ja gesehen, wie krass das enden kann. Und wir sprechen ja heute von den modernsten Carbonhelmen, von Airbagwesten und so weiter. Aber Reinhold Roth damals mit dem 1 mm Leder und irgendwie so einer Plastikschale auf dem Kopf, halt Vollgas reingeballert. Zwei andere sind irgendwie auch noch zum Sturz gekommen, mit dem Resultat, dass einfach Zuschauer und Streckenposten in besagter Zivilkleidung auf die Rennstrecke gerannt sind, während andere Fahrer noch die Runden drehten. Also in den Videoaufnahmen siehst du auch, wie zwischen den Menschen, die da auf die Rennstrecke rennen, noch Motorräder langballern. Dann wurden die Leute halt abgetransportiert und Reinhold Roth, so heißt er, ich komme mit dem Namen schon gar nicht mehr klar, lag komatös auf dem Asphalt und die haben ihn halt auch einfach wieder, ich habe es ja vorhin schon gesagt, auf die Pritsche gewuppt. Bloß halt einfach, echt bitter. Er hatte eine massive Schädelhirnverletzung und auch ein gestauchtes Rückgrat. Also es gibt so Presseberichte, dass halt bei diesem Tempo wirklich seine Wirbelsäule in seinen Kopf quasi reingedrückt wurde. Die haben ihn dann irgendwie auf ein Rettungsfahrzeug reingebracht. Dieses Rettungsfahrzeug hatte aber keinen Sauerstoff an Bord. In der Folge blieb er letztendlich 8 Minuten ohne Sauerstoffversorgung, wurde dort in die Klinika Mobile reingebracht. So. Seine Frau stand zu dem Zeitpunkt an der Boxengasse, die hatte dann noch irgendwie mit einer Stoppuhr die Rundenzeiten und so weiter genommen, wurde dann in die Klinika Mobile, die es durchaus schon gab, gebracht und ging dann davon aus, okay, sie können ihn morgen wieder mitnehmen, hat dann aber die Information bekommen, wird wohl nichts. Und der Verdacht liegt halt nahe, dass allein durch den Rücktransport einfach nochmal starke Schäden bei ihm verursacht worden. Man weiß es gar nicht, die Ärzte haben ihm damals auf jeden Fall eine 10%ige Überlebenswahrscheinlichkeit gegeben. Tatsächlich ist der Herr Roth dann noch 67 Jahre alt geworden. Es hat aber, glaube ich, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher, 15 Jahre gebraucht, bis der überhaupt wieder was sagen konnte. Er war 6 Wochen im Koma, also er war dann ganz, ganz lange sehr, sehr raus. Nach 7 Jahren, so war es, sprach er erstmals wieder ein Wort. Er konnte dann zuletzt, bevor er dann gestorben ist, auch mal wieder so Überschriften in Zeitungen lesen und kleine Bissen essen und im Strohhalm trinken. Aber ein ganz, ganz schlimmer Unfall und vor allem die Nachbearbeitung einfach wirklich fürchterlich. Und das war das 250-Kubik-Rennen und ganz offensichtlich fand dann im Anschluss noch ein Rennen statt, das 500-Kubik-Rennen, weil ist ja Rennwochenende. Völlig verrückt, oder?
Ja, absolut. Und irgendwie schließt sich, also die Geschichte mit Reinhold Roth, die war ja einfach aufgrund seines Status damals als Vize-Weltmeister und auch die anderen, die mit ihm zusammen unterwegs gewesen sind, also wie ein Martin Wimmer zum Beispiel auch, der später der Teamchef vom Moto2-MZ-Team war und ich glaube, er war gerade mal Geschäftsführer von MZ. Also die haben sich ja tatsächlich dann auch weiterentwickelt. Du hast Helmut Bradl angesprochen, der ja dann der Papa logischerweise von Stefan Bradl ist und quasi auch in dem Bereich unterwegs war und Reinhold Roth eben über die Jahre so lang oder Jahrzehnte, in denen ich mich noch zurückerinnern kann, immer wieder Thema gewesen. Also dieses Rennen wurde auch immer wieder hochgeholt. Und du hast gerade den Punkt angesprochen mit dem Restart, ne? Also, beziehungsweise nicht dem Restart, sondern dass dann überhaupt noch ein 500er Rennen gefahren wurde, ne? Nachdem schon so viel Chaos passiert ist. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu diesem Event in Barcelona, ne? Wo es ja dann nach dem schweren Unfall nochmal einen Start gegeben hätte, obwohl das überhaupt gar nicht hätte passieren dürfen. Ne? Also die Regularien sagen, ein dritter Start kann man den Fahrern nicht zumuten, weil die natürlich ja auch extrem unter Stress stehen, hat dann aber tatsächlich doch noch stattgefunden, da dann Johann Sarko schwer verletzt, ne, bei der Startkollision, also hat dann wieder zu einem Chaos geführt. Und man muss dazu sagen, dass natürlich die Rahmenbedingungen deutlich besser geworden sind, aber anscheinend das Theater und die, ja, das Entertainment doch oftmals noch im Vordergrund steht, ne? Und es gar keinen Sinn macht und keinen Grund gibt, Sachen fortzuführen. Ich glaube auch, das Thema Renndistanz war in Barcelona nach dem ersten Unfall auch schon mehr oder minder erfüllt, ne? Es ist einfach absurd, ne, dass, obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten, heute noch solche Fehler gemacht werden. Und das, obwohl diese sogar eigentlich durch die Regularien nicht mehr eintreten dürften. Ne? Also auch da noch sehr, sehr viel zu tun. Und vielleicht auch, das musst du mir jetzt sagen, ich kann mich natürlich nicht erinnern, wie das damals bei dem 500er Grand Prix Rennen dann gewesen ist, auch so ein bisschen in der Verantwortung der Fahrer. Ne? Weil du hast natürlich schon die Möglichkeit zu sagen, ja, ich starte jetzt hier nicht. Ne? Also wenn sich da 15 Leute oder 10 Leute absprechen und sagen, nee, die Bedingungen sind einfach katastrophal, wir machen jetzt hier nicht mal weiter, dann ist die Geschichte einfach hinfällig, ne? Und einfach wilde Gemengelage, muss man einfach dazu sagen.
Ja, ich glaube, was den Punkt angeht, da ist man im Nachhinein immer schlauer. In der Situation ist es, glaube ich, dann schon so gewesen, dass die ja auch wirklich um die Titel gekämpft haben. Und dann ist es natürlich immer schwer, gerade im Fall vom Herrn Roth, zu sagen, als aktueller Vize-Weltmeister, da gehe ich jetzt quasi raus. Was aber in der Situation einfach noch relevant waren die folgenden Unterschiede auch zur jetzigen Zeit. Ne? Die FIM war damals eine, ich glaube, noch fast rein ehrenamtliche Organisation. Die hatten vor Ort aufgrund der Vertragssituation, wie auch immer, überhaupt nicht Sanktionsmöglichkeiten oder Mitspracherecht, wie das ja heute so ist. Ne? Heute, und das war auch ein Resultat unter anderem aus dem Grand Prix, jetzt nicht alleine aus dem, gibt es ja die Dorna, die Vermarktungsrechte hat, und da kann jetzt irgendwie die Stadt Barcelona kommen und sagen, wir möchten es gerne so und so machen, oder die den Rennstreckenring quasi betreuen. Wenn die Dorna sagt, wir fahren jetzt aber auf einmal rückwärts, dann fahren halt auch alle rückwärts. Das war damals eben noch gar nicht so. Und man muss auch noch mal dazu sagen, es war, ich habe es ja schon angekündigt, die Zeit kurz vor Ausbruch des Jugoslawienkriegs, um das so ein bisschen einzuordnen. Tito, der Diktator, der diese Rennstrecke ursprünglich mal gebaut hatte, war seit 10 Jahren tot. Es gab die ersten Verwerfungen in dem Land. Es hatte also auch sozusagen auf nationaler Ebene niemand wirklich gerade Zeit oder Interesse daran, sich darum zu kümmern. Die Clinica Mobile, die existierte zwar schon seit 1977, es gab aber kein reguläres FIM-Instrument oder irgendwelche Regularien, die einen Standard vorschrieben. Also ich habe es ja angekündigt oder gesagt, das Rettungsfahrzeug hatte kein Sauerstoffgerät, also eigentlich ein absolutes Basic, auch zu den damaligen Zeiten. Aber das lag halt einfach daran, weil ist halt nicht und die FIM da kein Mitspracherecht hatte. Es war zum Teil auch noch fraglich, ob die Ärzte, die dann beispielsweise ehrenamtlich in der Clinica Mobile gearbeitet haben, in den einzelnen Ländern überhaupt tätig werden durften, weil sie quasi vielleicht gar nicht die rechtliche Grundlage hatten, in dem Land als Arzt zu praktizieren. Und es hat sich dann halt erst so ein bisschen alles professionalisiert, also sprich Rennstreckenposten, die halt so professionell dahinter stellen, klare Standards zu schaffen, all sowas. Das heißt, selbst wenn die Fahrer sich wahrscheinlich in irgendeiner Sicherheitskonferenz hingesetzt haben, haben die halt gedacht, nee, wir lassen es aber durchziehen, scheiß drauf und so weiter. Natürlich hätten sie im Einzelnen wahrscheinlich sagen können, so, ich fahre da gar nicht mit. Aber ja, es ist einfach super bitter. Trotzdem natürlich auch die Frage, warum ist so ein David Milner mitgefahren, der irgendwie überhaupt nicht das Niveau hatte? Wieso hat man nach diesen ersten Stürzen nicht zumindest mal so ein bisschen die Organisation verbessert? Und wie kann es sein, unabhängig jetzt davon, wer die Kontrolle davon hat, dass die Besucherströme so wild sind, dass einer während des Rennens da einfach über die Strecke läuft? Also völlig wild. für mich eine Folge Gasgeflüster History, wo ich einfach, als ich die ersten Bilder gesehen habe, einfach nur dachte, what the fuck, wie kann das irgendwie so sein? Und eine Erkenntnis, dass wir froh sein können, dass man da irgendwie so ein bisschen raus ist. Was natürlich auch noch ein Faktor war, ich habe es angekündigt, das war die erste Saison auf den 500-Kubik-Maschinen. Damals haben die Hersteller selbst gesagt, so, das ist total wild. Man hatte überlegt, ob man sogar Gewichte an die Motorräder ranbringt, weil die Hersteller selbst gesagt haben, so, ey, das ist viel zu schnell, was hier abgeht. Das kann niemand so richtig kontrollieren. Heute in Zeiten von 200 PS Motorrädern natürlich irgendwie so ein bisschen mit einem Grinsen zu sehen. Aber da siehst du auch mal, wie sich halt eben die Elektronik, die Reifen und so weiter alles weiterentwickelt hat. Aber auf jeden Fall ein Kapitel Sportgeschichte, das aus meiner Sicht hier unbedingt mal an den Stammtisch gehörte.
Ja, was ich in dem Zusammenhang direkt auch wieder vor Augen hatte, sind die alten Aufnahmen, und jetzt komme ich wieder in den Vierrad-Sport, die alten Aufnahmen von Rallye-Events mit Walter Röhrl. Ne, wenn du halt siehst, wie der, gibt es da eine ganz spektakuläre Aufnahme, ich glaube aus Schweden ist das, und er ballert da mit dem Gruppe B Audi die Schotterstraßen entlang und die Leute stehen halt einfach direkt an der Strecke, also so wie man es heute quasi von der Tour de France kennt, ne? Und selbst da wird es in Anführungsstrichen versucht, irgendwie zu vermeiden oder zu ahnden. Und die Leute halt einfach erst in dem Moment die Spur und die Straße frei machen, in dem das Auto quasi da ist. Ne? Heute unvorstellbar. Ne? Wenn du überlegst, da ist halt dieses 1,2 Tonnen oder 1,5 Tonnen Gefährt mit weit über 150 km/h in der Pampa unterwegs. Ne? Und die Leute stehen halt einfach in Fünferreihen direkt an der Straße. Du willst ja nicht ausmalen, was passiert, wenn da irgendwas ins Auge geht, was ja auch oft genug passiert ist. Ne? Aber es war damals einfach, da komme ich halt wieder zu diesem lapidaren Satz, es waren halt einfach andere Zeiten. So, ne? Und vielleicht waren wir einfach auch dümmer, weniger sensibilisiert. Und der Typ, der da mit der Kamera und Oberkörper frei durch die Gegend gerannt ist, erinnert mich auch ein bisschen an mich. Ich war 1999 bei der MotoGP, damals noch beim Grand Prix in Assen. Und wir sind auch nach dem 500er Grand Prix, sind wir auf die Strecke gelaufen. So, ne? Und ich glaube, ich habe noch Analogbilder auf der Strecke von den Fahrern, die quasi durch uns durchfahren. Da war das Rennen natürlich dann vorbei, aber es war nicht unüblich, dass dann quasi mit dem Ende der Rennen die Strecke gestürmt wurde. Ne? Also, ja, auch da wieder aus der Rubrik Jung und Dumm, ganz klar, war einfach so. Ich meine, ich war damals nicht der Jüngste, es waren auch alte Leute damals dabei, aber die Zeiten haben doch dazu geführt, dass man als Gesellschaft, glaube ich, gereift ist, geistig gereift. Und ich bin mir sicher, wenn wir in 30 Jahren oder wenn es in 30 Jahren einen Motorradstammtisch oder irgendeine Form von Sportstammtisch gibt, der sich mit historischen Rennen beschäftigt, wird vermutlich auch die TT heute oder der Grand Prix Sport heute unter einem ähnlichen Licht betrachtet, wie wir das heute sehen. Ne? Oh mein Gott, was waren das damals für medizinische Bedingungen? Ne? Die hatten überhaupt gar keine KI-gestützten Auto-OP-Roboter mit an der Strecke, die halt immer kürzester Zeit Gewebe wiederherstellen konnten. Oder was man ja auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ne? TT, erster Trainingstag, hat es ja auch einen Unfall gegeben, wo ein Motorrad in die Zuschauermenge geschleudert wurde und es da auch Verletzte gab und man dann vermutlich damals auch sagen würde, um Gottes Willen, ne? Warum gab es keine automatischen Auffangvorkehrungen, die das halt einfach verhindert haben, ne? So wie es das heute gibt. Also absolut abstrus, aber eben, ich glaube, immer zu betrachten im Rahmen der Zeit, wobei diese Rijeka-Geschichte ja damals schon völlig absurd war und das, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben hat. Also auf jeden Fall eine Sonderstellung und eine tolle Geschichte für Gasgeflüster History.
Jan, weißt du noch, was ich dir vorhin zur Michelin-Aktion erzählt habe?
Ja, Mann, bis zum 30.06. einen Satz der teilnehmenden Michelin-Reifen kaufen und registrieren, sorgenfrei testen und bei Gefallen noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie abstauben.
Korrekt. Etwas ganz Wesentliches habe ich aber vergessen. Denn mit dem Michelin Anarchy Adventure 2 ist auch der neue Testsieger in der Rubrik Schotterreifen deines Lieblingsmagazins Motorrad Teil der Aktion.
Junge, Testsieger, Zufriedenheitsgarantie und 30 Euro Prämie, da kann ja mal gar nicht schief gehen. Und der 80-20 Reifen ist genau das Richtige für meine kleine GS.
Und für die große deines Papas. Schick ihm am besten gleich den Link zur Michelin Aktion aus den Shownotes.
Darauf kannst du dich verlassen. Die Parallelen zur Gegenwart sind aber so damit aber auch immer noch vorhanden. Du hast es angesprochen, gerade mit der Tourist Trophy. Traurig, dass sich sowas wiederholt, ein Motorrad in der Zuschauermenge. Landet an alle Beteiligten dort auf jeden Fall gute Besserung. Es war mir ein Fest, dich an diesem Stammtisch wieder mit dabei zu haben und euch da draußen, die zuhören. Wenn ihr das auch in Zukunft nicht verpassen wollt, stellt nochmal sicher, dass ihr diesen Podcast abonniert habt. Link zur Trinkgeldkasse gibt es in den Shownotes. Genauso, wer Bock hat auf die Steady-Mitgliedschaft und die Folgen hören will, sobald sie aus dem Schnitt draußen sind, der findet auch hier den Link in den Shownotes. Dann verpasst ihr nämlich gar nichts mehr. Das war die heutige Folge Gasgeflüster. Michel, es war mir ein Fest und wir sehen uns dann ja schon in der nächsten Woche. Erstmal wieder zur Aufzeichnung und dann aber auch in echt und in Farbe für die diesjährige Ausfahrt. Ich bin super aufgeregt. Freue mich, wenn wir das dann zusammen mit der Community abfeiern dieses Wochenende und sage danke, bis zum nächsten Mal. Adieu.
Jan, ich danke dir für diese super spannende Folge, für dieses aufgearbeitete Thema, für die Aufmerksamkeit euch da draußen. Und falls ihr jetzt hier noch dabei seid und denkt, hey, das war ganz schön motorsportlich, ich habe mal wieder Bock auf was richtig, richtig Motorradspezifisches oder Straßenspezifisches, unbedingt ein Abo dalassen. Die nächste Folge ist wieder mit Gast und eine, auf die wir seit Monaten hinarbeiten. Und wir haben jemanden, den wir so in dieser Form noch nie am Stammtisch hatten und der nicht nur einen mega spannenden Beruf im Motorradumfeld hat, sondern dessen Arbeit sich auf das auswirkt, was ihr jeden Tag beim Motorradfahren erlebt. Also unbedingt Abo dalassen, freut euch auf die kommende Folge und ich sage danke Jan, danke an euch da draußen und bis zum nächsten Mal.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.